Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Geschichten von Gut und Böse, vom Einbruch des Unerwarteten in eine friedliche Welt, von Treue und Freundschaft im Kampf gegen Habgier und Machthunger. Die haben viele geschrieben. Aber vor J.R.R. Tolkien hat wohl kein Autor dafür eine derart eigenständige Welt erfunden, sogar mit eigens entwickelten Sprachen. Den Spielfilm über Tolkiens Leben haben wir ja gerade schon vorgestellt. Auf die Frage, wie der Mann auf all diese Ideen kam, gibt es darin einige verkürzte, aber durchaus plausibel wirkende Antworten. Die Erzählkunst der Mutter, die Liebe zur Sprache und Tolkiens traumatische Erlebnisse im Ersten Weltkrieg. Am Telefon ist jetzt Lawrence Arthur Rickles, Literaturwissenschaftler, Psychoanalytiker und Autor, der sich intensiv mit Science Fiction und Fantasy beschäftigt hat. Und da ist dann natürlich auch die Beschäftigung mit Tolkien unvermeidbar. Willkommen zum Corso-Gespräch.
Hallo.
Herr Rickles, im Tolkien-Film sieht man den Schriftsteller über die Schlachtfelder an der Somme im Ersten Weltkrieg taumeln, und da formen sich in seiner Vorstellung aus den Giftgasnebeln Ungeheuer heraus, die wohl später auch im Herr der Ringe auftauchen. Ist das zutreffend oder übertrieben?
Also beides, würde ich sagen. Die Kritiker haben ja zuerst gemeint, dass der Herr der Ringe eine Allegorie zum Zweiten Weltkrieg wäre, und das hat er abstreiten wollen, und dann nebenbei bemerkte er, wenn überhaupt ein traumatisches Erlebnis zu erwähnen wäre, das mich beeinflusst hat, dann wäre es der Erste Weltkrieg. Und tatsächlich hat man seitdem auch diese Zeit mehr und mehr studiert, in Erwähnung gezogen. Aber das heißt noch lange nicht, dass der Zweite Weltkrieg nicht auch wichtig war für ihn. Er schrieb das ja in den 30er Jahren, und der Herr der Ringe wurde dann eben gleich nach dem Zweiten Weltkrieg veröffentlicht. Also zum Ersten Weltkrieg, was treffend ist, finde ich, ist, dass die Fantasy-Gattung glaubt an eine kontinuierliche abendländische Tradition, die bis ins frühe Mittelalter zurückreicht. Und diese Kontinuität wurde, glaube ich, im Ersten Weltkrieg gebrochen. Mhm. Alle Soldaten rannten in den Krieg, begeistert, wie zum Turnier. All die Waffen und die Kampfsituationen, auch im Niemandsland, hatten Modelle aus der Vorzeit. Also der Grabenkrieg war wie eine Belagerung. Verschiedene Waffen konnte man dämonisieren, das sieht man ja auch in dem Film.
Die Feuerlanzen, die zu Drachen werden.
Ja, genau. Das konnte man da noch gut machen, während beim Zweiten Weltkrieg ist es schwieriger, Computer, Raketen und Atombomben auf diese Art und Weise als Ausstattung zu benutzen.
Das heißt, Fantasy-Literatur bezieht sich schon auch auf tatsächlich Kriegsgeschichte gerne und immer wieder.
Absolut. Also rückblickend natürlich, während Science Fiction mehr in die Zukunft schaut, aber auch mit Krieg beschäftigt ist. Also ich würde sagen, der Zweite Weltkrieg war mehr Science Fiction.
Also gut, Fantasy. Und da muss man auch sagen, das kann Tolkien jetzt ja nicht auf dieselbe Art beeinflusst haben, denn es ist ja ein Unterschied, ob man wirklich Teilnehmer ist und diese entsetzlichen Metzeleien der Graben- und Stellungskriege mitbekommt oder dann eben schon als Mit-50er in England nur noch die Weltläufe beobachtet.
Das stimmt. Natürlich hat er über seinen Sohn dann auch engere Erfahrungen machen können. Aber wichtig für mich ist einfach, dass die Fantasy-Gattung, die er ja entwarf in seinem Aufsatz On Fairy Stories, dass die Fantasy-Gattung wäre nicht so erfolgreich gewesen, wenn der Erste Weltkrieg das Ende gewesen wäre. Nur durch den Zweiten Weltkrieg, durch eine erneute Beziehung zum Kampf gegen das Böse, konnte die Fantasy-Gattung florieren. Mhm. Und aber nicht unbedingt in der Gestaltung Tolkiens. Also wenn man über die Erfolgsgeschichte des Romans heute spricht oder liest, dann heißt es so, als ob der Roman einigermaßen erfolgreich war und dann immer über die Jahre erfolgreicher. Jetzt gehört der Roman zu den meistgelesenen. Aber tatsächlich wurde der Roman zuerst von Hippies entdeckt Und College-Studenten, die sich für die Gegenkultur interessierten, haben den Roman verschlungen. Es reicht, um Geld zu verdienen, aber das ist kein Riesenerfolg.
Aber warum ausgerechnet die? Warum haben die ihn entdeckt?
Ja, die glaubten, dass er in Herr der Ringe eine Öko-Utopie entworfen hatte. Und die Hobbits sind ja, sie sind natürlich die Sandmütigen, die die Erde besitzen sollen, aber sie sind auch lauter Hippies. Aber die Erfolgsgeschichte änderte sich dann durch Star Wars. Also ich würde sagen, nach Star Wars wurde dann der Herr der Ringe zu einem globalen Erfolg. Und was bezeichnend eben ist für Star Wars, ist, dass wir mit dem Film ein Grenzland betreten zwischen Science Fiction und Fantasy. Vor allen Dingen betreten wir auch einen Film, der viel mit dem Propagandafilm der Amerikaner im Zweiten Weltkrieg zu tun hat. Also, dass die Sanftmütigen sich zu Heroen begeistern können, dass sie
sie dazu gezwungen werden, den Helden in sich zu entdecken.
Genau, also das ist ja eine christliche Botschaft, aber sie wurde zugespitzt im amerikanischen Propagandafilm, geradezu so, als ob nur Verlierer, die Entmächtigten, Versager geradezu, trotzdem siegen sollen. Während als Gewinner zu gewinnen, das macht einen schon zum Nazi sozusagen.
Also man muss aus der Rolle des Underdogs heraus zum Sieger werden.
Ja, es muss, ja, genau. Und so hat die Amerikaner das zugespitzt. Das wurde dann auch von verschiedenen Präsidenten für die Politik dann auch verwendet. Immer der gute Krieg wurde immer zitiert mit all diesen Zutaten.
Aber da hat sich niemand auf Tolkien bezogen, oder? Und gesagt, auch schon
Herr
der Ringe.
Erst auf Lucas, erst auf Star Wars. Aber was dahinter steht, war eben der Herr der Ringe. Und der Roman wurde auch dann mehr und mehr gelesen.
Was sagt uns eigentlich Fantasy-Literatur heute noch? Also zum Beispiel ist ja auch das Lied von Eis und Feuer. In der verfilmten Version heißt es dann Game of Thrones. Ein globaler Riesenerfolg. Boomt der Eskapismus in unübersichtlichen Zeiten? Oder ist das eher eine politische Allegorie?
Also darum glaube ich, nicht gerade Game of Thrones, aber ansonsten in vielen Filmen wie The Avengers auch, versucht man dieses Grenzland zwischen Science Fiction und Fantasy zu betreten, weil Science Fiction hat ja immer eine Beziehung zur Gegenwart. Man versucht, die Zukunft von der Gegenwart abzuleiten. Und dieser Bezug ist wichtig eben, weil Fantasy nicht nur wegrennt von allem, aber ausufernd in diese Richtung sich bewegt.
Kann man abschließend sagen, das Wichtigste ist, dass am Ende immer das Gute siegt? Bei Tolkien oder auch bei den Avengers?
Ja, also bei dem ersten Avengers-Film, den ich gesehen habe, das gibt es, glaube ich, inzwischen eine Folge, die ich nicht kenne, gewinnt das Gute ja eben nicht.
Na gut, bei Star Wars bleibt es am Anfang auch erstmal offen.
Ne? Ja, das stimmt.
Aber später dann? Ne?
Ja, ja. Nee, das damit rechnet man schon. Die Fantasy-Gattung basiert ja auf das Märchen. Als Philologe interessierte sich Tolkien für Mythen und er meinte, unter den Mythen gäbe es eine Variante, nämlich das Märchen, das immer Trost spendet. Ja, immer am Ende ist ein Happy End. Und so hat er seine Gattung so entworfen, dass sogar das Christentum, das Evangelium, ein solches Märchen sei, nur das Märchen, das wahr ist. Er nannte das dann um als Fantasy, weil er aus der Kinderstube raus wollte. Aber die Fantasy-Gattung ist eine Märchengattung und nimmt Profil und Substanz daraus. Das Christentum selber dazu gehört als die Wahrheit der Gattung.
Tolkien spendet Trost gestern und heute und viele andere Werke der Fantasy-Literatur und des Films auch an der Berührungsgrenze zur Science-Fiction. Das war das Korso-Gespräch heute mit dem Autor, Literaturwissenschaftler und Psychoanalytiker Lawrence Arthur Rickles. Herzlichen Dank.
Danke.